Ja, vielleicht hast du dich beim Einkommen schon über den Titel gewundert. Es geht heute nicht um Hundescheisse, sondern um Hundescheisse und ein gigantisches Ziel. Und ich weiss, es hat Zeiten gegeben in der freikirchlichen Kirchengeschichte, wenn man das Wort Scheisse auf der Kanzel ins Maul genommen hat, ist das recht schwierig gewesen. Vielleicht ist es auch für dich schwierig heute Morgen, aber es kommt im Philipperbrief vor. Ich kann nichts dafür. Genau, wir werden es sehen. Wir tauchen heute miteinander ein ins Kapitel 3. Wir werden miteinander durchgehen durch das Kapitel und verschiedene Sachen miteinander entdecken oder vielleicht den einen oder anderen Schatz heben, vielleicht eben auch staunen über dem, was Paulus da nach Philippi geschrieben hat. Und was heute ein bisschen anders wird sein, wie in unserer Gewohnheit sonst, so für Mikrofon ist heute gerade die Predigt integriert. Also wir werden an drei Stellen einen kurzen Break machen, das Mikrofon öffnen und wenn du dann eine Frage hast oder ein Erlebnis zu dem, was wir gerade gehört haben oder vielleicht eine persönliche Erkenntnis oder eine Ergänzung, dann darfst du dich dann gerne melden. Es wird jeweils die Folie haben, wenn der Break da ist und dann sind Dennis und ich gespannt, was in dieser Form oder in dieser Form vom offenen Mikrofon heute Morgen darf geschehen. Ja, wir steigen ein mit dem Vers 1, wo der Paulus sagt, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, denn das gibt euch eine umso größere Gewissheit im Glauben. Wir haben es im Rahmen dieser Predigtserie ja schon an verschiedensten Orten gehört. Der Philipperbrief ist ein Brief von der Freude. So erstaunlich, wie das möchte sein. Es ist ein Brief, den Paulus aus der Gefangenschaft geschrieben hat, als gefangener Mann, ein Brief von der Freude. Auch da, zum Einstieg ins dritte Kapitel, kommt das wieder, was auch immer geschehen mag. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Und zwar, warum sollen sie sich freuen? Weil ihr zum Herrn gehört. Gell, jetzt ist Ferienzeit und der eine oder die andere von uns merkt, wir haben eigentlich recht viel Grund, um uns zu freuen im Leben. Wenn wir dürfen irgendwo herreisen, in die Ferien, oder wenn wir ein bisschen ausspannen von den Herausforderungen, die wir im normalen Alltag drin haben. Vielleicht hat sich auch das eine oder andere sonst ergeben in unserem Leben, wo Grund zur Freude gibt, wo wir einfach dankbar sein können. Und gleichzeitig merken wir aber vielleicht gerade an diesem Punkt auch, dass das recht dünnes Eis ist manchmal. Weißt du, wenn man den WhatsApp-Status anschaut von den anderen und merkt, jetzt haben die schon wieder können mit dem Flieger irgendwo ans Meer fliegen. Oder hat alle ein neues Velo gekauft oder so. Oder hast du gesehen, es ist wahnsinnig, was die alles erleben und so. Und schwupps ist die eigene Freude, die man eigentlich im Leben drin könnte haben, weg. Weil man vergleicht, weil man auf das Mal nicht mehr zufrieden ist, weil man das Gefühl hat, anderen geht es besser. Spannend ist, dass der Paulus eben gar nicht auf diese Sachen abzielt, auf diese Freude hinschafft, sondern sagt, diese Freude, die im Leben soll drin sein, ist die Freude, dass ihr zum Herrn gehört. Diese Freude kann euch niemand nehmen. Diese Freude ist für alle gleich gigantisch, die das dürfen erleben oder dürfen ihr eigen nennen, zum Herrn können zu gehören. Und ich werde nicht müde, sagt Paulus, euch daran zu erinnern, an diese Freude. Was für ein gewaltiges Geschenk, dass das sein darf. Und will ich es immer wieder sagen, wächst da drin eure Gewissheit im Glauben. Er geht dann weiter und sagt, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie böse Hunde. Jetzt kommen sie eben. Wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Die wahre Beschneidung aber findet nicht am Körper statt. Sie besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Da sind es jetzt also, der Hund. Hund ist zur Zeit vom Volk Israel, zur Zeit vom Ende vom Alten Testament, am Anfang vom Neuen Testament, ein Schimpfwort gsi, wo die Juden gebraucht haben. Ist eigentlich ein jüdisches Schimpfwort gsi, denen Menschen gegenüber, die das Gesetz von Mose nicht eingehalten haben. Wo nicht Buchstaben gesetzesgetreu unterwegs gsi sind, die haben sie eben mit diesen Wörtern beleidigt, mit diesen Kraftausdrücken beleidigt. Das sind Hunde. Unreine, Sünder. Und der Paulus nimmt jetzt das Wort über und nennt die Gesetzeslehrer jetzt Hund. Die, wo andere dazu anleiten oder sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, damit ihr Rettung erfahren dürft. Das, was im alten Bund drin normal war, nur wer beschnitten war als Zeichen von der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das ist ja das, was der Paulus sehr stark in seinen Briefen, in seinen Gemeindegründungen, in seinen evangelistischen, missionarischen, in seinem Unterwegssein immer wieder auch gesagt hat, hey, es geht nicht mehr um das. Es geht nicht mehr um das Gesetz. Das ist in Christus vollkommen erfüllt und zum Ende gekommen. Es geht um die Freiheit, die ihr im Erfülltsein mit dem Heiligen Geist dürft erleben. Das ist die wahre Beschneidung. Mit der sollen wir leben. Dort, wo wir am inwendigen Menschen Veränderung erleben und erfahren. Und Paulus bezeichnet eben die als Hunde. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, diesen Bösartigen, die weiterhin von dieser Verstümmelung vom Lieb redet und sagen, nur dann werdet ihr gerettet werden. Ist übrigens etwas, was auch an anderen Stellen im Neuen Testament, in den Briefen von Paulus, durchaus vorkommt. Zum Beispiel auch im Römerbrief, Kapitel 2, wo er sagt, eben nicht die äußere Handlung von der Beschneidung ist das, was rettet, sondern die inwendige Veränderung am Herzen. Beschneidung durch den Heiligen Geist ist das, was darum geht. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ich selber hätte ja allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich früher für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Der Paulus führt ins Feld, was er von Abstammung, von seiner Geschichte, von seiner Herkunft her, was er im Blick aufs Gesetz her alles zu bieten hat, was da alles da wäre. Ich, wenn jemand, könnte ich mich auf all diese Sachen berufen, wenn es denn noch um das ging. Mit Eifer, mit Treue, mit grösster Hingabe habe ich gelebt. Aber heute kann ich sagen, wenn ich das alles aus den Augen von Jesus betrachten, wenn ich das alles durch die Brille von Jesus anschaue, dann ist das, was ich früher als einen Gewinn angeschaut habe, ist mir zu einem riesen Verlust geworden. Und da haben sich mir ganz persönlich schon die ein oder andere Frage aufgedrängt. Für was setze ich mich ein im Leben? Für was für Sachen kämpfe ich? Manchmal sogar mit allen Mitteln. Was für Themen und Begebenheiten sind mir so immens wichtig? Und ich tue sie vielleicht aufgrund von meinem Glauben und von meiner Treue zu Jesus so stark gewichten. Sind sie das auch noch, wenn ich sie durch die Brille von Jesus anschaue? Sind die Wichtigkeiten, die sich in meinem Leben so aufdrängen, wirklich so wichtig? Auch wenn ich Jesus danach frage. Was sehe ich denn, wenn ich in mein Leben einschaue? Sehe ich da Gewinn? Oder sehe ich Verlust? Was könnte durchaus zum Verlust werden, weil es gar nicht so schlimm wäre? Wo gäbe es noch ganz anders und viel mehr zu gewinnen? Genau die Dinge, die ich früher für einen Gewinn hielt, haben wir, wenn ich sie von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Und an dieser Stelle wäre ein erster Moment, so eine erste Break-Session auf das Mikrofon. Was bewegt dich für eine Frage? Hast du vielleicht das ein oder andere Erlebnis mit dem, was wir gerade gehört haben? Eine persönliche Erkenntnis, die du möchtest teilen? Dann darfst du dich einfach erkenntlich zeigen und Dennis kommt mit dem Mikrofon bei dir vorbei.
Ja, es ist so, dass ich durch einen ähnlichen Prozess gegangen bin. Das heißt, der Verlust, der dort beschrieben ist, nach Kämpfen, Zweifeln und so weiter, Sorgen, am Ende gar kein Verlust war, sondern tatsächlich ein Gewinn. Auch wenn man gar nicht oder wenn ich gar nicht wusste, wo das jetzt hinführt, ist es am Ende ein Gewinn, weil man des Verlustes verlustig wird. Und da hat mal ein Pfarrer gesagt, das Christentum ist eine Sorgenwegwerfgesellschaft. Und das kann ich immer wieder rausziehen aus diesen Worten, unter anderem auch von Paulus, der genau dasselbe durchgemacht hat, der gesagt hat, ich bin ja in keiner privilegierten Situation, im Gefängnis ist man das wahrscheinlich nicht, oder? Aber das ist nicht der entscheidende Faktor für mich, sondern meine Zugehörigkeit zu Jesus. Und das überstrahlt quasi alles. Und das ist etwas, wo, ja, ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Man schwankt immer von der einen zur anderen Seite, aber ich sag mal so, das Licht überwiegt mittlerweile. Das ist eine tolle Erkenntnis.
Danke vielmals. Mir ist gerade hängen geblieben, eine Sorgenwegwerfgesellschaft. So cool, he? Bei allem anderen, wo wir sonst noch sofort schiessen.
Mir ist ein Sinn gekommen, als ich retourgekommen bin von Südamerika, habe ich so ein paar Leitsätze als Rückblick sollen formulieren. Und einer von denen war, also man hat immer den Anfang ist schon gegeben, und dort war, ich frage mich pünktlich. Und da habe ich dann vervollständigt, ich frage mich, wie wichtig für Gott Erfolg ist. Oder ob bei ihm nicht viel mehr meine Herzenseinstellung und meine Hingabe zu ihm zählt. Und das hat mich dort beschäftigt und das beschäftigt mich heute auch noch. In all dem, wo ich bin, wo ich lebe, ob es das im Alltag ist, in der Familie oder auch natürlich beim Arbeiten. Also wir wollen ja Erfolg haben, Erfolg feiern, und doch ist es so ein schmaler Grat, wo ist das eben wichtig und wo ist es halt eben, also dass man auch weiterkommt, dass man auch Sachen erreicht, aber wo soll man Erfolg halt eben so anschauen, wie es Gott anschaut und nicht wie es mir oder wie die Menschen anschauen.
Danke. wir gehen mal weiter, es wird ja auch noch weitere Möglichkeiten geben. Der Paulus sagt, das ist mir klar geworden, Vers 8. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Scheiße. Genau, da kommt es. Denn der einzige Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Jetzt, ich gebe dir recht, du wirst fast keine Bibelübersetzung finden, die da Scheiße braucht. Gell? Aber wenn wir das griechische Wörterbuch zur Hand nehmen, können wir das Wort durchaus mit Scheiße übersetzen. Die meisten Übersetzungen nennen Müll, nennen Dreck, weil es halt nicht ganz so krass daherkommt, aber eigentlich geht es ums Gleiche. Paulus nimmt da so eine Dramatik oder so eine drastische Aussage, um das auch so wirklich in diesem Ausmaß dürfen zu gewichten. Er bringt zum Ausdruck, dass seine Bekehrung, die er erlebt hat, dort in Damaskus, wo er ihn ab dem Ross abgeschlagen hat, wo er blind war, wo er nachher sich auf den Weg gemacht hat mit dem Jesus oder noch viel mehr, der Jesus sich so konkret auf den Weg gemacht hat mit ihm, dass das nicht nur etwas war, wo ihn ein bisschen betroffen hat. Wo ein bisschen einen Teil von seinem Leben beeinflusst oder vereinnahmt hat, sondern es hat sein Leben umkrempelt. Was da vorher war, war alles für nichts. Jetzt wird der ein oder andere von uns sagen, aber kannst du ja auch nicht so sagen. Er hat ja auch Erfahrungen gemacht und er hat ja auch gewonnen an Weisheit und er hat ja eine super Ausbildung gehabt und. Und das wird er ja auch gar nicht wegtun. Ganz viel von dem schlägt ja dann auch in seinen Briefen durch, wenn er theologische Entfaltungen macht aus dem Alten Testament raus. Um das geht es ja gar nicht. Es geht vielmehr um die Tragweite von dem Erleben, was Jesus in seinem Leben drin verändert hat. Eben alles neu gemacht hat. Und was ich vorher mit eigener Kraft erarbeiten, mit eigener Vernunft, mit eigener Weisheit geschaffen habe, das ist für nichts, wenn ich es mit den Augen von Jesus anschaue. Im Galaterbrief kann er dann sagen, ich lebe zwar noch, ich lebe, aber nicht ich selbst. Christus lebt in mir. Ja, da ist noch mein Leben, da ist noch mein Charakter, da sind noch meine Gaben, da sind auch noch meine Grenzen, meine Fehler, meine Schwächen, ich lebe. Aber nicht mehr einfach ich lebe, Christus lebt in mir. Und da hat sich mir auch da wieder eine Frage aufgedrängt. Was muss in meinem, was muss in unserem Leben drin geschehen, dass wir so eine persönliche Begeisterung dürfen erleben, so eine vollkommene Überzeugung, so eine Sicht von dem lebendigen Jesus in unserem Leben drin zu haben, dass wir können sagen, hey, unüberbietbar gross, gigantisch, gewaltig, was der Jesus mir bedeutet, in meinem Leben drin macht und tut, was er verändert hat, wenn er mein Leben umkrempelt. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Was braucht es? Dass auch wir in so einer Art und Weise Jesus dürfen erleben und von dem Jesus in unserem Leben drin dürfen reden. Ein Teil der Antwort gibt der Paulus vielleicht gerade im nächsten Vers. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Da kommt nochmal ein Satz in die Richtung von der menschlich erarbeiteten Gerechtigkeit, wo er vorher schon etwas im Zusammenhang mit der Beschneidung und der Gesetzlichkeit vom alten Bund auch ins Feld geführt hat, wo er da nochmal verwirft und sagt, nein, es geht nicht mehr um das, es geht nicht mehr um meine Leistung, es geht um die von Gott geschenkte Gnade. Aufgrund vom Glauben. Nicht um eine Leistung. Nicht um ein Erarbeiten, nicht um ein noch ein bisschen besser werden, weil man einfach noch ein bisschen besser sein sollte, sondern um ein vollkommenes Annehmen von dieser Gnade. Im Glauben an Jesus, Jesus, durch dich langt es. Ich möchte diesen Jesus immer besser kennenlernen. Ich möchte von ihm immer mehr wissen. Und jetzt auch da nochmal der Paulus, der so studiert war in theologischer Hinsicht, so viel schon erkannt hat, er selber ist es, der sagt, es ist mein tiefster Wunsch, mit dem Jesus verbunden zu sein und immer noch mehr zu erfahren und zu verstehen, ihn immer noch besser kennenzulernen. Etwas, was wir auch im Epheserbrief lesen von ihm, wenn er sagt, von der Breite, der Höhe, der Tiefe und der Höhe, wo wir dürfen erfahren. Oder wie es der Joni letzten Sonntag gesagt hat, im Kapitel 4, dass uns verschiedene Gaben gegeben sind, Hirten, Propheten, Apostel, Lehrer, um in der ganzen Fülle oder Mannheit Gottes dürfen Erkenntnis zu gewinnen. Da geht es um Erkenntnis. Um Wachstum, wo der Paulus sich dann auch ausstreckt. Und er sagt das für sich selber und an anderer Stelle betet er auch dafür. Ich bete dafür, dass ihr immer mehr erkennt, dass ihr immer mehr versteht, dass ihr immer tiefer einkommt in das Verwurzeltsein mit dem Jesus. Und was mich so begeistert, gerade da an diesen Versen 9 bis 11, dass der Paulus sagt, ich möchte die Auferstehungskraft Jesu an meinem eigenen Leib, in meinem Leben drin erfahren. Aber nicht losgelöst. Gell, wenn wir jetzt beim Ramon nochmal ansetzen, wir wünschen uns manchmal Erfolg, wir wünschen uns, dass es gut läuft oder haben so unsere Vorstellung, was das Erfolg ist und was das Misserfolg ist und so. Wir wünschen uns, auf der guten Seite vom Leben können zu sein und die andere Seite, die brauchen wir eigentlich nicht. Also wenn der Hiob sagt, das Gute haben wir vom Herrn empfangen, sollten wir das Schlechte nicht auch annehmen, dann möchten wir das Schlechte vielleicht eher auf der Seite lassen. Wir merken, dass der Paulus das nicht abgrenzt, dass er zwar sagt, ich möchte die Auferstehungskraft Jesu am eigenen Leib erfahren, aber nicht losgelöst vom Leiden Jesu. Nicht losgelöst von dem Leiden, ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Ich möchte bis ins Sterben ihm ähnlich werden. Denn dort drin ist meine Hoffnung begründet, das ist meine feste Hoffnung, dann werde ich unter denen sein, die auch von den Toten auferstehen. Es ist mir vollkommen klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Mit aller Kraft laufe ich auf das Ziel zu. Mit einem klaren Fokus auf das Ziel her. Im 1. Korintherbrief nennt Paulus in diesem Zusammenhang ja das Beispiel vom Läufer in der Rennbahn. Oder vom Wettkämpfer, wo Entbehrungen auf sich nimmt. Von dem Sportler, der alles daran setzt, dass er Erfolg hat in dem Sport, den er betreibt. Dass er als Erster durchs Ziel läuft. Und der Paulus sagt dort, macht ihr es geistlich so. Lauft so, dass ihr die Ersten sind, die durchs Ziel laufen. Dass ihr den Siegeskranz überkommt. Und das sagt er jetzt eben wieder nicht, indem wir uns einfach mehr anstrengen müssen, um das Ziel auch zu erreichen. Er sagt das auch nicht, weil es nur einen gibt, der halt Erster wird, sondern er sagt, mit dieser Intention sollen wir unterwegs sein. Mit dem Fokus auf das Ziel hin. Mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft dürfen dran zu sein. Immer im Zusammenhang, nicht ich mache es, sondern da ist Kraft Gottes, die in mir am Werk ist. Da ist Nähe zu Jesus, wo mich in dem Lauf drin auch durchtreibt. Weil es hat auch Entbehrungen und es hat auch Momente, wo wir zurückgebunden sind. Ich bin überzeugt, sagt Paulus im Römerbrief, dass unsere jetzigen Entbehrungen und Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält. Ja, es geht um Entbehrungen, es geht um Einschränkungen in dem Lauf auf das Ziel hin. Aber ich bin überzeugt, die sind in keinem Maß irgendwie im Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die dort am Ziel auf uns wartet. Und da wäre ein zweites Mal das Mikrofon offen. Vielleicht eine Erkenntnis. Ein bewegendes Erlebnis, das dich persönlich bewegt hat. Eine Frage, die dich umtreibt. Die Möglichkeit, da zu reagieren.
Ja, das bewegt mich schon sehr lange. Und ich darf das auch erleben. Wir dürfen darum bitten, weil das kann nur der Heilige Geist wirken in uns. Und es ist so ein Geschenk, wenn man die Sehnsucht hat, immer mehr nach Jesus. Und das kann nur sein, wenn wir uns ganz ihm ausliefern. Immer wieder, immer wieder. Und unsere Herzen und unser Innere und Äußere im ganz preisgeben. Alles loslassen in seine Hand. Und den Wunsch dürfen wir ihm sagen und das erlebt uns und er freut sich sehr. Und dass wir können auch die anderen Sachen, die weltlichen Sachen, mehr und mehr loslassen. Das ist nur möglich in der ganz engen Verbindung mit ihm. Und das darf ich wirklich erleben. Im Leiden, dass das verhebt. In der Freude, jeden Tag darf er sein Kind sein. Und die Sehnsucht nach ihm, aufs ewige Leben, das erbitten, wenn es noch nicht da ist, aber wir dürfen es erbitten und die Frucht des Geistes immer wieder erbitten. Und er ist treu und liebevoll mit uns, mit jedem Einzelnen. Wir dürfen einfach auf ihn zählen. Er ist der einzige Friede in allem, in jeder Situation von uns. Und da dürfen wir einfach nur loben und preisen und ehren. Und er wird es machen, wenn wir ihn bitten.
Danke vielmals. Monika ist gerade noch da.
Was mich auch beeindruckt, also jetzt gerade auch in Sinko ist, dass auch Tamara oder auch die Leute in Mali, die sind wirklich sind in diesem Rennen dabei und sie gehen auf das Ziel zu und das beeindruckt mich immer wieder sehr. In all dem Leiden, das sie haben und mit dem Widerstand und trotzdem kämpfen sie weiter.
Ich glaube, es ist eine riesengroße Gratwanderung, die uns da der Paulus aufzeigt. Einerseits bin ich sehr dankbar, wenn ich Revue passieren lasse, was in meinem Leben passiert ist. Ich durfte Beziehungen knüpfen, ich durfte eine Familie haben, einen Job, der mich befriedigt hat, ich durfte Erfolg haben. Für mich ist das ja nicht alles nur Scheiße, sondern ich bin dankbar, dass mir Gott die Fähigkeiten gegeben hat und dass ich das erreichen durfte. Natürlich ist mir völlig klar, und ich stimme mit dem Paulus überein, das ist alles vergänglich. Letzten Endes zählt das alles nichts. Entscheidend ist nur meine Beziehung, die ich zu Jesus habe. Das allein gilt, das allein soll mein Ziel sein. Aber ich darf dankbar sein, nochmal für das, was passiert ist.
Danke vielmals.
Ich liebe es, wenn ich den Segen sehe, wo Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und auf meiner Seite braucht es eigentlich nur ein Ja. Ein Ja zu seinem Weg. Und dann staune ich, was alles passiert. Gestern habe ich eine klassische Niederlage erlebt. Nicht zum ersten Mal in diesem Bereich. Aber mir ist so ein Satz, der schwingt mir jetzt immer noch an. Der Preis ist zu hoch. Da bin ich nicht bereit, das zu zahlen. Und genau in dem Moment habe ich mich aus dieser Liebe heraus, aus dem Segen heraus bewegt. Es ist viel gelaufen in den letzten paar Wochen und ich war an vielen Orten überfordert. Aber das war gar nicht so wichtig. Ich war wie mit ihm unterwegs und es ist eigentlich alles aufgegangen. Und gestern hatte ich eigentlich einen Moment gehabt, von der Erholung habe ich mir gewünscht gehabt. Der Abbruch war fertig, wir haben uns dann aufgemacht. Und dann haben wir dort eine schöne Ecke, wir wollten zu Mittag essen und haben die Gabel vergessen. Nudelsalat und Hunger, wir sind schon viel zu spät. Für mich einfach der Klassiker, das bin jetzt ich. Das habe ich nicht mehr tragen und ich habe angefangen zu futtern und das Hinterletzte. Und der Satz ist dann rausgekommen, nein. So nicht mehr, das wollte ich nicht mehr, das ist jetzt zu viel. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es ist wie dunkel geworden. Und nachher wieder können, ja, einfach, er ist immer noch der gleiche Liebe und man darf dann wieder heimkommen. Für mich, solange wir Ja sagen, sind wir mit ihm unterwegs.
Danke vielmals. Der Paulus fährt weiter und nimmt seine Glaubensgeschwister mit ihr, wenn er sagt, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf das Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Vorbereiten ist mir da mein Praktikumschef gerade wieder aufgeblitzt. Im Rahmen des Studiums durfte ich ein Jahr Praktikum machen in Uster. Und der Gerhard Roth, der hat Philipper 3, Vers 15 zitiert. Wenn Menschen anders denkt haben, wenn er. Er hat es natürlich aus dem Zusammenhang gerissen dann in dem Moment. Gell? Aber er hat gesagt, ja, und wenn ihr in dieser Einstellung noch an einem anderen Punkt seid oder davon abweicht, wird euch Gott auch das noch offenbaren. Auch das werdet ihr noch dürfen erkennen. Der Paulus sagt es da natürlich im Blick aufs Geistliche unterwegs, im Blick aufs geistliche Ziel, dass da auch da in diesem Bereich noch Erkenntnis einkommen. Halleluja, dass wir in keinem Moment vom Leben voller Erkenntnis sind, sondern dass da immer noch Raum ist für mehr und neue Erkenntnis. Was mich auch noch bewegt hat, da ist, von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Da ist mir eine Begebenheit in den Sinn gekommen, wo ich noch jung war und noch mögen. Da bin ich nämlich mit 3 guten Freunden sind wir auf Meilis Alp in die Sommerferien. Und wir haben dem amig Seniorenwoche gesagt, obwohl wir ja einfach gerade so 20 gsi sind, aber es hat halt nur Senioren dort gehabt, außer uns. Darum ist das für uns amig Seniorenwoche gsi. Aber in einer dieser Woche sind wir mit dem Bike unterwegs gsi und dann sind wir eben von der Meilis Alp auf Grindelwald hinterher und dann auf die kleine Scheidegg und nachher einen ab auf Wengen, auf Lutherbrunnen und wieder zurück auf die Meilis Alp. Es hat noch kein E-Bike gegeben hier. Ja, ja. Aber was ich auch sagen wollte, es hat auch noch kein Handy gegeben mit Smartphone, Karte und so. Wir sind dort von Grindelwald Richtung kleine Scheidegg gefahren, Strössli auf und so. Und irgendwann war Strössli fertig gewesen. Und irgendwann sind wir an dem Punkt gewesen, was wir schon erreicht haben an Höhenmeter, geben wir nicht mehr her. Und das hat bedeutet, wir haben das Velo buckelt und sind einfach weitergelaufen, bis wir dann irgendwo oben wieder einmal ein Weg gefunden haben und dann auf der kleinen Scheidegg oben angekommen sind. Aber das ist mir so in den Sinn gekommen, wenn der Paulus auf geistlicher Ebene sagt, was wir schon erreicht haben. Von dem wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Das geben wir nicht wieder her. Das lassen wir nicht wieder los. An dem dürfen wir uns festheben. Da dürfen wir mutig und ermutigend vorwärts gehen und dranbleiben. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie meine Mitarbeiter und ich. Und da haben sich mir 3 Fragen aufgedrängt. Wo sind meine Vorbilder im Leben? Wo habe ich Paulus und andere Mitarbeiter, wo ich heranschaue, wie sie dran sind, wie sie unterwegs sind? Wo bin ich ein Vorbild für andere? Wo sie heranschauen können bei mir? Wo ich ihnen, wie der Paulus, kann sagen kann, schau, wenn ich es mache. Nicht, weil ich perfekt bin und es im Griff habe, sondern weil ich so mit Jesus unterwegs bin. Folg dieser Art und Weise, Jesus nachzufolgen, wenn du bei mir siehst. Und die 3. Frage, vielleicht bin ich noch nicht so bewusst das Vorbild, aber wie könnte ich denn zum Vorbild werden für andere? Er hat ja vorher gesagt, wir alle, die wir im Glauben an Jesus Christus geistlich reife Menschen geworden sind, wie kann ich ein Vorbild sein oder zu einem Vorbild werden für andere? Fragen, die mich bewegen und die ich gerne dir auch stelle, dass sie dich dürfen bewegen. Leider gibt es viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe auch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir sind in diesem Kapitel schon daran vorbeigekommen, das Kreuz. Gnade, ein völlig unverdientes Geschenk Gottes uns Menschen durch den Glauben. Wer das nicht anerkennt, wer anstatt von dem unverdienten Geschenk sein Heil sich selber erarbeiten will, ist ein Find vom Kreuz. Wer zwar irgendwo im Hinterkopf etwas von dem Kreuz weiß, aber trotzdem auf seine eigene Begierde, nach seiner eigenen Begierde und Trieb lebt und nur auf das abzielt, was das Leben zu bieten hat, ist ein Find vom Kreuz. Und im Galaterbrief hat der Christ ja geschrieben, wie blöd sind ihr eigentlich, wie dumm sind ihr denn? Ihr habt doch im Geist angefangen, ihr habt doch etwas von dem Wunderbaren geschmückt, ihr habt doch Kraft vom Geist empfangen. Warum? Warum versuchen das jetzt wieder in eigener Kraft, mit eigenem Ziel oder, wenn er es dann sagt, im Fleisch zu vollenden? Natürlich, der Bruno hat schon gesagt, es ist da ein gewisses Spannungsfeld, wo wir uns auch drin bewegen, menschliches Wohlergehen, dankbar und freudig sein für das, was ist, für das, was uns gegeben ist, für all die Möglichkeiten und Vorzüge, die wir haben. Wir haben gestern 1. August gefeiert, wir leben in der Schweiz, in einem freien Land mit vielen Möglichkeiten. Halleluja, so viel Grund zum Danken. und gleichzeitig auf der anderen Seite eben auch das Bewusstsein, ja, von der geistlichen Perspektive. Wie schnell, dass man irgendwo in eine Gleichgültigkeit, irgendwo in ein Wohlstandsgesülze einkommt und das Wesentliche, das durch die Brille Jesus Betrachtende aus den Augen verliert. Was bedeutet all das, was uns in diesem wunderbaren Land so geschenkt ist, was bedeutet das durch die Brille von Jesus, durch die Augen von Jesus? Was leben wir da? Wie leben wir das, was uns da drin gegeben ist? Ein Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen. Und gleichzeitig auch ein Achtungsfinger. Wenn der Paulus sagt, unter Tränen rede ich von ihnen, die gehen einfach unausweichlich am Verderben entgegen. Es geht da nicht darum, dass wir Menschen be- und verurteilen über die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten. Aber dass wir uns bewusst sind, wenn wir Finden vom Kreuz sind, dann gehen wir am Verderben entgegen. Und das soll uns zuallererst herausfordern, uns persönlich anzuschauen, wo wir uns da drin dann bewegen, wie wir uns und wie wir unterwegs sind, wie wir unsere Beziehung zu Jesus leben. Nicht andere be- und verurteilen, sondern bei uns heranschauen. Dass wir nicht Feinde des Kreuzes sind. Dass nicht jemand anderes über uns in Tränen redet und sagt nein. Sondern mit Freude, weil da so viel Hoffnung Jesu im Leben von uns drin ist, weil wir dürfen Vorbilder sein, weil wir unseren Vorbilder dürfen folgen. Aber unsere Heimat ist im Himmel. Er kommt dort immer noch, gell, von denen, die nach dem irdischen Trieb leben. Unsere Heimat ist im Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist das gigantische Ziel. Wenn wir es von den Hunden haben und der Scheiße haben und dem gigantischen Ziel, wo wir darauf herlaufen dürfen. Unsere Heimat ist im Himmel. Und wir warten sehnsüchtig auf den Moment, wo Jesus wird wiederkommen, unseren Erlöser, und wo er unseren unvollkommenen Leib wird umwandeln und in seinem Auferstehungsleib, seinem himmlischen Leib wird gleich machen, wo wir Gottes Herrlichkeit werden widerspiegeln. Er hat Macht dazu. Genauso, wenn er die Macht hat, das ganze Universum unter seine Herrschaft zu stellen. Was für eine hoffnungsvolle Perspektive. Was für ein gigantisches Ziel, wo wir da darauf herlaufen. Was für eine gewaltige Einladung von Paulus, alles daran zu setzen, das Ziel auch zu erreichen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er zurück in den Himmel zu seinem Vater geht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Bewusstsein, wo wir unterwegs sein dürfen. Das ist die Herrlichkeit und die Kraft, die näher am Werk ist. Im Universum, auf dieser Welt, in unserem Land, in meinem und in deinem Leben. Und da möchte ich zum Schluss nochmal das Mikrofon auftun, nochmal die Möglichkeit geben, zum Reagieren. Wo spricht dich etwas an? Wo gumpelt dich etwas an? Was wird dir bewusst, wenn du Philipper 3 so hörst, in dieser Fülle und Breite, die der Paulus da zu uns redet?
Mir fällt da gerade zum Thema Scheiße noch etwas ein, was ich lange verdrängt hatte. Als ich beim Militär war, hatten wir eine 24-Stunden-ABC-Übung. Die beim Militär waren, wissen ungefähr, wovon ich rede. Es war heiß, wir haben geschwitzt und wir mussten diese Gasmaske aufsetzen. Alle haben geflucht in der Kompanie. Dann mussten wir am Nachmittag durch einen Kanal durch einen Abwasserkanal, der voll mit diesem braunen Medium war. Und plötzlich waren alle froh, dass sie diese Gasmaske auf hatten. Sonst wären sie nämlich nicht da durchgekommen. Und im Nachhinein ist ein Geschenk, was wir am Anfang gar nicht als Geschenk wahrnehmen, die Möglichkeit, die uns durch eine schwierige Situation eigentlich durchführt. Und in der Rückschau bin ich froh und glücklich, dass ich diese Gasmaske hatte damals. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass man Geschenke, die man vielleicht nicht als Geschenk ansieht, erstmal annehmen muss, mit dem Gedanken, naja, wer weiß, wofür ich es brauche und wofür es gut ist. Und ja, die Geschichte, wie gesagt, die habe ich lange verdrängt, aber die ist mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen.
Danke. Ich lade euch ein, da weiter dran umzustudieren. Ich habe einige Fragen in den Raum eingeschossen heute Morgen für dich persönlich zum Weiterdenken. Wo spricht dich das an? Wo fordert dich das raus? Was für Antworten kannst du darauf geben? Und ich lade uns alle ein, zusammen mit dem Paulus, dass wir uns ausstrecken nach dem Ziel. Dass wir auf dem Weg, wo wir unterwegs sind, dranbleiben. In dem Lauf, wo uns der Herr auf den Weg geschickt hat. Wo er uns seinen Geist dazu geschenkt hat, dass wir den Lauf laufen und den Lauf auch vollenden. Dass wir uns den Paulus zum Vorbild nehmen. Andere Menschen um uns herum zum Vorbild nehmen. Und dass wir selber dürfen Vorbilder werden für andere. Du bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Gerade für die Worte aus Philipper 3. Wo ich sie so vielerlei Hinsicht Ermutigung, Zuversicht und Trost dürfen sie und gleichzeitig aber auch Herausforderung. Vielleicht sogar am einen oder anderen Punkt auch Überforderung. Danke vielmals für dein Begegnen, gerade in diesen Worten von Paulus drin. Und danke auch für das wunderbare Bild, das er uns aufzeigt, wo du, Herr Jesus, als unser Herr und Heiland, als unser Retter und Erlöser bist und auf uns wartest, wo wir auf dich dürfen zugehen. Und der Moment wird dürfen kommen, wo du uns in eine Vollkommenheit in deine Gegenwart wirst verwandeln. Was für ein wunderbares Ziel. Danke vielmals, hilfst du uns dort, wo wir uns danach ausstrecken. Danke vielmals, hilfst du uns auf dem Lauf, wo wir unterwegs sind. Danke vielmals, dürfen wir das, was der Paulus in Kapitel 1 schon geschrieben hat, das Gute, das du in uns angefangen hast, ich bin überzeugt, du wirst es auch vollenden. Herr, wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen.